Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Ein AMR Recap hört ihr heute mit Martin Lautwein und mir, und wir machen heute ein Recap Spezial. Es gibt ja noch nicht genug Sonder- und Unterformate innerhalb des Alles muss raus Kosmos. In diesem Spezial sprechen Martin Lautwein und ich heute über Syrien. Anlässlich des Films, der heute Abend auf ProSieben ausgestrahlt wird, möchten wir über dieses Land reden, möchten aber auch nochmal darüber reden, wie die Dreharbeiten für Martin und mich waren, und möchten euch eine Möglichkeit geben, nochmal einen Eindruck zu dieser Recherche zu bekommen. Wir sind, man muss es auch mal betonen an der Stelle, ich mache meine Jacke auf, mein Reißverschluss klappert. Wir sind beide ja sehr müde, wir waren ja heute früh schon beim Frühstücksfernsehen und haben dort schon davon erzählt. Das möchte ich wirklich von dir wissen. Wie hast du das wahrgenommen, über deine Erfahrung in einem Foltergefängnis in Syrien zwischen Nasenwachstipps und den lustigsten Instagram-Videos und KI-Papageien zu erzählen? Wie war das für dich?
Also ich würde sagen, war auf jeden Fall absolut skurril. Ich habe auch wirklich das Gefühl, wir waren auf jeden Fall sehr deplatziert in dieser
Sendung. Ja, total. Ich habe auch wirklich diese Psychos im Gästeraum.
Ja, aber ich glaube auch gleichzeitig ist es natürlich so, dass es halt super wichtig war, weil das, was wir zu sagen hatten, war ja wichtig und das, glaube ich, auch so von Publikum getragen, was das vielleicht sonst nicht hören würde. Ich glaube, das ist so der eine wichtige Punkt. Und ich hatte so dieses Gefühl, dieses unangenehme Deplatziertsein, das war eigentlich allen Leuten um uns herum noch unangenehmer. Hatte so das Gefühl, dass alle, die wir da in diesem Studio gehockt haben, so ein bisschen waren, okay, ist jetzt halt ein bisschen skurriler heute Morgen mal um 6.30 Uhr.
Lass uns jetzt ein für alle Mal die Wadefuhl-Diskussion beenden. Jetzt hier am frühen Morgen, ist so gar nicht so früh mehr, mittags. Ich will, dass die Leute verstehen, was für eine Debatte das ist. Und ich will aber auch, dass die Menschen verstehen, dass wir, was wir beide in Syrien erlebt haben, auch ein Beispiel dafür sein kann, wie es in Syrien ist. Also, warum glaubst du, regt man sich in Deutschland gerade so sehr darüber auf, was Wadefuhl gesagt hat?
Also ich glaube, man regt sich in erster Linie so darüber auf, weil man sich generell zu allem, was Geflüchtete angeht, gerne aufregt in unserem Land. Ich glaube, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich der, von Seiten der CDU ist man ja mit diesem Wahlkampfversprechen auch angetreten, auch gerade auch Syrer und Afghanen abschieben zu wollen. So, jetzt haben sich da natürlich Politiker, die alle persönlich nie vor Ort waren, haben sich da in eine politische Linie gemeinsam reingedrückt. Und jetzt geht der deutsche Außenminister nach Syrien, macht sich ein Bild vor Ort und sagt auf einmal, Moment mal, die Zustände, die hier herrschen, dahin können wir mit unserem Wertekompass überhaupt gar keine Leute abschieben. So. Und die Reaktion darauf ist, anstatt dass man sich jetzt anfängt zu hinterfragen, also ich meine, auch Wadepool ist ein Konservativer, ne? Das ist unser deutscher Außenminister, so, der die Expertise hat, auch das zu sagen und das, sich eine Meinung dazu zu bilden. Und anstatt, dass man jetzt auf diese Idee kommt und sagt, okay, wenn der deutsche Außenminister das sagt, dann ist da eventuell was dran, stellt man jetzt lieber seine Kompetenz dazu in Frage. So. Und das ist natürlich wieder ein
Meisterbeispiel. Ist es so eine Fußballvariante? Weißt du, dieses jeder ist so ein deutscher Nationaltrainer zu Hause. Es ist wieder so eine Situation, wo viele Menschen sagen, glauben zu wissen, was da dass die richtige Entscheidung ist?
Ja, natürlich das. Und ich meine, das liegt natürlich auch vor allen Dingen daran, welche Bilder wir konsumieren oder auch welche Bilder wir uns entscheiden zu konsumieren. Ne? Wir haben das ja heute Morgen bei Sat.1 gesagt. Wir sehen in den Medien, sehen wir immer dieselben 3-4 Plätze aus Damaskus, die ganz nett aussehen. So. Und machen uns daran ein Bild, wo wir sagen, okay, Syrien ist sicher, Syrien ist sauber, das sieht doch ganz geordnet aus da drüben. So, wir sprechen aber nicht darüber, über was ist eigentlich außerhalb Damaskus. Wir sprechen nicht darüber, was teilweise nur 100 Meter Luftlinie von diesen Plätzen entfernt ist. So, und da haben wir natürlich so diesen Punkt dann wieder, wo wir ganz klar sagen müssen, nur weil keine Kämpfe mehr stattfinden. Wobei der Witz bei der Sache ist, Kämpfe finden ja auch weiterhin
statt. Im Südwesten, auch mit den Drusen zum Beispiel, genau. Oder mit den Aleviten.
Ja,
Es ist, glaube ich, eine nicht sehr friedliche Situation.
Nein, und auch interne Machtkämpfe. Aber selbst wenn wir diese Kämpfe wegdenken würden, gibt es ja noch ganz viele andere Faktoren. Also es geht ja nicht nur darum, wie wird gerade nicht gekämpft, sondern es geht auch darum, was ist mit Bildung, was ist mit Krankenhäusern, was ist mit Nahrungsmitteln. Also,
es gibt eine große Hungerskrise, eine Dürre gab es, also keine Hungerskrise, aber es gab eine große Dürre 2025, 40% weniger Weizenernte in Syrien und das ist dramatisch.
Ja.
So, und ich glaube, also wirklich an die Hörerinnen und Hörer gerade mal, so, wer hat das mitbekommen? Wer hat in Deutschland mitbekommen, dass eine Dürrekatastrophe in Syrien im Jahr 2025 gab.
Ja, und ich meine auch die Zerstörung daneben. Es gibt ja gar keinen Wohnraum. Also das ist ja auch so ein Punkt. Also ich glaube, wir kennen alle diese fürchterliche Bilder aus Gaza natürlich mittlerweile. Und wenn man sich die Städte in Syrien anschaut, zu einem großen Teil, also wir haben diese Dystopie der Zerstörung in Gaza mehrmals in Syrien.
Ja.
So. Und ich glaube, das sind einfach Punkte, wo man einfach ganz klar sagen muss, ja, natürlich, irgendjemand muss das Land aufbauen, aber wir können nicht sagen, geht alle zurück, baut das Land auf. Womit denn? Ist doch gar nichts da.
Deutschland hat ja ein Versprechen geäußert, dass es Hilfsgüter schicken möchte, dass es finanziell unterstützen möchte beim Aufbau. Weißt du, was Deutschland geschickt schon hat und weißt du, wie viel Kohle gekommen ist?
Tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so. Also es ist tatsächlich schon humanitäre Hilfe in Syrien angekommen. In welchem Umfang? Man muss auch ehrlich sagen, das ist auch was, realistischerweise, das kann jetzt Deutschland auch nicht alleine stemmen.
Mhm.
So, da ist die ganze...
Russland und Türkei wird jetzt kein großes Interesse daran haben, Damaskus wieder mit aufzubauen.
Eher weniger, ne? Und ich glaube, da ist auch wieder so der Punkt. Und ich glaube, das wird dann auch wieder die große Enttäuschung. Wir haben natürlich als Westen ein großes Interesse am wirtschaftlichen Ausbau Syriens. Also, dass wir zum einen Zugang zu den Bodenschätzen bekommen, zum anderen, dass vielleicht diese Gaspipeline aus Katar doch durch Syrien gebaut hat, was natürlich uns nach dem Wegfall des russischen Gases wirklich entlasten würde. So. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, wird denn dieser Aufbau außerhalb der Wirtschaft, von der wir einen direkten Nutzen haben, stattfinden?
Ich will ganz kurz einmal für die Hörerinnen und Hörer, die neu dazugekommen sind und die euch fragt, wieso kann Martin Lautwein eigentlich so viel darüber erzählen? Martin Lautwein ist nicht nur ein gewiefter Freund, er ist auch ein Kollege, denn Martin und ich arbeiten regelmäßig journalistisch zusammen mittlerweile für Alles muss raus und man kann sich diese Gespräche bei Patreon anhören. Dort sprechen wir einmal in der Woche montags über alle Außen- oder über nicht über alle, aber über die großen wichtigen außenpolitischen Ereignisse der Woche davor und besprechen die kommenden außenpolitischen Ereignisse, die wichtig sind. Und Martin kann das tun, weil er sich beruflich mit Sicherheit im Ausland beschäftigt und Briefings erstellt, unter anderem für Menschen, die in Krisenregionen sich aufhalten.
Genau.
Und aufgrund dieses Wissens, was sehr detailliert auch oft ist, kann man sich sehr gut mit Martin über Sicherheitslagen unterhalten, eben auch über Syrien. Das mal nur kurz als Randinformation. Ist denn Syrien überhaupt noch zu retten? Ich hatte in einem Gespräch mit Paul Ronsheimer, sagt er auch zu mir, alle Länder müssen nach dem Krieg aufgebaut werden. Das heißt doch, wir müssen da auch die Länder Leute wieder hinschicken, damit auch da so ein Aufbau stattfinden kann. Die Leute sollen das Land selber aufbauen ja auch. Ist denn überhaupt noch Syrien zu retten? Also mein Eindruck bei unserer gemeinsamen Reise durch Syrien war, dieses Land, also ich keine Ahnung, was man in dieses Land investieren muss, damit das wieder halbwegs funktioniert. Und wie lange soll das bitte auch dauern?
Also ich finde, also Punkt 1, natürlich ist Syrien noch zu retten. So. Ich finde auch tatsächlich diese Prognosen so dunkel, die für Syrien die ganze Zeit gezeichnet werden. Also ich sehe das tatsächlich persönlich auch überhaupt gar nicht so dunkel. Wir haben jetzt noch, also jetzt natürlich im Dezember, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist es noch kein Jahr her, dass die Diktatur von Assad gestürzt wurde. Ich kenne keine einzige Revolution, die unmittelbar nach der Revolution nicht im Chaos verlaufen ist. Also auch das, was in den letzten Monaten passiert ist, ist fürchterlich. Das ist zu verurteilen und gleichzeitig ist es aber auch eine Folge von Revolutionen, die es leider immer wieder mit sich zieht. So. Und daraus jetzt zu schließen, dass Syrien nicht mehr zu retten sei, ist meiner Meinung nach viel zu früh.
Mhm.
So, gleichzeitig ist es natürlich so, dass gewisse Sachen in die Wege geleitet werden müssen. So. Ich finde es teilweise auch, tragen wir da die Mitschuld. Uns hat es nicht interessiert, dass die Gesellschaft unter Assad zum Beispiel systematisch unterdrückt ist. Ich meine, wir haben selber die Folgen davon gesehen. Ich habe diese Folgen am eigenen Körper erlebt in Syrien. So, das hat uns nicht interessiert als Gesellschaft. Jetzt stehen wir aber da und beschweren uns, dass uns die neue Regierung rund um al-Sharra nicht offen und säkulär genug ist. Obwohl diese Regierung deutlich offener ist als alles, was davor war.
Ja.
Natürlich ist das nicht toll, natürlich ist das bei weitem nicht ausreichend.
Ist das antimuslimischer Rassismus, den wir da erleben, dass sozusagen dieser Regierung misstraut wird, weil sie radikal islamistisch ist?
Also der spielt mit Sicherheit auch eine Rolle da. So, ich glaube, da ist auch weiterhin viel und ich meine, das ist natürlich...
Ganz kurzer Gedanke, den ich kurz reinwerfen will. Ich finde es immer so wahnsinnig bizarr, dass wir auf der einen Seite eben irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber wenn bei der Charlie-Kirk-Beerdigung in den USA die Nationalversammlung der radikalen Christen sich trifft, da wird dann irgendwie dann in Deutschland darüber geredet, dass das ja ein sehr berührendes Beerdigungsritual war, was man dort erlebt hat. Aber nee, das war eine radikal-christliche Veranstaltung, die eben gerade dabei ist, demokratische Werte komplett auszuhebeln in den USA.
Natürlich, und ich glaube auch da, auch selbst, also selbst wir in Deutschland haben bis heute keine Trennung von Kirche und Staat. Die USA sind gerade die Trennung, die mal vorhanden war, dabei, am abzuschaffen. Ne? Jetzt kann man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Auf gar keinen Fall, aber ich will nur so...
Gleichzeitig muss man natürlich auch sich auch da wieder fragen. Ne? Es gibt natürlich irgendwie so einen Rahmen, so wie universelle Menschenrechte und sowas, die gewahrt werden müssen. Muss man sich aber auch immer wieder fragen, so wer sind wir denn, dass wir da urteilen? So. Und ich glaube, da ist es tatsächlich die Diskussion, die gerade geführt wird, sehr scheinheilig, tatsächlich.
Was würde denn Syrien jetzt helfen? Was wäre jetzt so eine Entscheidung international oder auch von Deutschland aus, wo man sagen würde, so okay, ja, das ist wirklich eine richtige Aufbauunterstützung?
Also ich glaube, was Syrien vor allen Dingen helfen würde, wäre wenn man jetzt vom Thema Unterstützung sprechen würde, wäre es mit Sicherheit ein Aussöhnungsprozess, auch in der Gesellschaft. Was Syrien helfen würde am allermeisten gerade, wäre humanitäre Hilfe. So. Und die Möglichkeit, sich als Land zu entfalten, frei von ausländischen Interessen. Und das ist, glaube ich, gerade die größte Schwierigkeit, dass auf der einen Seite es natürlich so ist, dass es internationale Unterstützung braucht, auf der anderen Seite, dass diese internationale Unterstützung zum größten Teil an ausländische Interessen geknüpft sind. Sei es die Türkei, sei es die Golfstaaten, sei es auch mittlerweile Europa und auch zum Beispiel, und das muss man ja auch wieder sagen, dass auch Anrainerländer wie zum Beispiel auch Israel sich in die aktuellen Konflikte in Syrien einmischen.
Mhm.
So. Und das ist natürlich enorm schwierig.
Warum sind denn die so ruhig? Das finde ich total krass. Also zum Beispiel, es gab ja auch Luftangriffe auf Syrien durch Israel und da gab es gar keine Reaktion darauf von Syrien aus. Also warum ist al-Sharra so verständig? So fühlt es sich zumindest an. Also der ist ja, glaube ich, auch heute in den USA gerade, ne?
Ich glaube, der eine Punkt dahinter ist, dass die syrische Gesellschaft hat gerade jahrelang Bürgerkrieg hinter sich gelassen. Und ich glaube, da ist es einfach glaubhaft, wenn man sagt, wir wollen keinen weiteren Krieg. So, das ist der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist mit Sicherheit auch Kalkül. So, al-Sharra ist auf die Unterstützung des Westens angewiesen. So, und sich da natürlich zurückhaltend gegenüber der israelischen Angriffe zu zeigen, ist meiner Meinung nach taktisch einfach schlau. So. Gleichzeitig wäre es mit Sicherheit auch, ist es auch einfach ein Kampf, den man weiß, dass man den nicht gewinnen kann. So. Und das hat mit Sicherheit mehrere Gründe. So, warum man sich halt eben so zurückhaltend verhält, trotz der Angriffe, trotz der Besatzung, Abschnitte Syriens. So. Der Rest muss man halt glauben können. Und ich glaube, da ist auch wieder so diese Frage, die man sich halt stellen muss. So, ne? Natürlich wird von Seiten der syrischen Regierung immer wieder gesagt, wir wollen diese Aussöhnungsprozesse. Wir wollen, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Auch, dass Täter, die jetzt nach dem Sturz Assads Verbrechen begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Man hat recht, wenn man sagt, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, bei weitem nicht ausreichend sind. So, also zum Beispiel Verbrecher in Latakia wurden weitestgehend nicht verfolgt. Verbrecher in Suweida auch nicht. Gleichzeitig, und das ist aber auch ein Punkt, dass auch Verbrecher des Assad-Regimes bisweilen eigentlich kaum wirklich verfolgt
wurde. Ich glaube, weil die Zeit auch nicht da ist. Also wir haben es ja beide, jetzt wechseln wir mal zu den Bedingungen der während der Dreharbeiten. Wir haben ja beide das erlebt. Das Land ist ja, also neben der humanitären Katastrophe, neben der städtebaulichen Katastrophe, jetzt auch noch irgendwie die Aufarbeitung dieser Massenmorde in diesen Foltergefängnissen, an diesen Verbrechen zu begleiten, ist ja völlig unmöglich, weil da fehlt auch das Personal für. Einfach, also die, ich glaube, die Menschen, die da jetzt Teil dieser HTS-Miliz sind, können, glaube ich, nicht mal lesen und schreiben, viele von
denen. Natürlich nicht. Und ich meine, und das ist ja auch wieder so, ne, wenn man jetzt mal dieses Kernproblem ganz, ganz, ganz verkürzt zusammenbricht. Ne? Es gibt ja immer diese Bedürfnispyramiden. Ne? Ganz unten sind wir so mit Essen, Versorgung, bliblablub. Ne? Dann kommt danach Kultur, ne? Und dann kommt darüber Luxus. So. Und immer erst, wenn ich das eine habe, kann ich das kann ich zum nächsten.
Und wir haben nicht mal Essen.
So, und wir stehen gerade bei diesem Punkt, dass noch nicht mal die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medizin im Land ausreichend zur Verfügung steht. Und urteilen aber jetzt schon darüber, dass Themen wie Politik und Kultur in diesem Land nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Und da läuft halt was falsch.
Sag mal, wie fandest du das eigentlich, das fand ich eigentlich am krassesten, den Unterschied zwischen vor Ort und den Nachrichten? Weil wir, als wir beide ja in Syrien waren, haben wir ja das wirklich krass miterleben können, wie Nachrichten in Deutschland sind und wie es sich vor Ort angefühlt hat. Hast du das auch so wahrgenommen wie ich, dass die Stimmung vor Ort eigentlich viel bedrückter und viel erschöpfter war, als es dann die Tagesschaubilder hergegeben haben? Ich hatte das Gefühl, mit der Tagesschau, so biggest party of Damaskus, und die Wirklichkeit war dann aber so, eigentlich so Alltag und Erschöpfung.
Also ich glaube in Teilen, ich glaube, diese Biggest Party of Damaskus-Bilder waren ja nicht falsch. Ne? Es wurde ja gefeiert. Ja.
Und da war auch ein Weihnachtsmarkt im Übrigen, der ziemlich gut war. Direkt daneben.
Ich war krank.
Ach stimmt, stimmt, du warst ja krank, du hast diesen Weihnachtsmarkt verpasst.
Ja, und ich glaube, das ist so dieser eine Punkt. Ne? Also diese Bilder sind ja nicht falsch. Gleichzeitig haben aber ganz viele Bilder halt gefehlt. Also die Bilder der Familien haben gefehlt. Ich glaube im Übrigen auch, also jetzt ohne jetzt, obwohl ich große Werbung machen möchte, aber ich glaube zum Beispiel bei uns im Film mit Karim, ne, der auch im Film sehr lange seine Geschichte erzählt und wir folgen ihm ja wirklich von seinen Gefängnissen bis zu seinem zerbombten Haus. Ich finde es halt tatsächlich erstaunlich, dass es wir ein Jahr später haben und es eigentlich, also ich konnte keine einzige Geschichte finden, wo einer Person so lange gefolgt wurde wie Karim in dem westlichen Fernsehen. So, und das ist ja beeindruckend. Das ist ja so dieser Punkt, wo ich da stehe, okay, wir hatten immer die Zahlen und dann haben wir gesagt, okay, es ist super schwer, die Gesichter hinter den Zahlen zu bekommen, weil es so gefährlich ist. Und auf einmal ist es da nicht. Und so ein Jahr später, und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass, was deutsche Formate angeht, zumindest
ist ja, so eine Begleitung. Das haben wir ja schon auch so oft diskutiert, dass du ja für so ein Format, du bist ja, hier kann ich es ein bisschen drastischer sagen als heute früh beim Frühstücksfernsehen, du bist ja eine Schinkenscheibe. Wir wickeln du bist das Stück Schinken und wir wickeln dieses extrem komplizierte Thema Syrien und den Zustand Syriens und die Ungerechtigkeiten in diesem Land in dich ein. Nee, du wickelst dieses Thema ein, damit man dieses Thema sich anguckt, weil es ist nachvollziehbarer für ein deutsches Publikum, wenn eine deutsche Person das erzählt. Und es gibt, ich glaube, von wem war das? Es gab so auch Deutsche unter den Opfern. Es ist ja so eine berühmte Schlagzeile, die man so macht. Und dann liest du es. Wenn jetzt zum Beispiel, diese Teneriffa-Welle, die jetzt da irgendwie Leute getötet hat auf Teneriffa, jetzt ist plötzlich heute auch 3 Deutsche unter den Opfern. Und damit erzeugst du ganz bewusst ein Interesse an diesem Thema. Und ich war auf so eine unheimliche, zynische Art dankbar. Nicht zynisch ist das falsche Wort, abgehärtet. Auf so eine abgehärtete Art dankbar, dass wir mit dir diese Geschichte erzählen können. Weil ich wusste, hätte ich deine Geschichte zu diesem Zeitpunkt nicht, hätten wir nicht schon 2 Jahre recherchiert zu diesem Zeitpunkt, als Assad gestürzt wurde, wir wären niemals nach Syrien gefahren. Nee, nie. Wahrscheinlich nicht. Wir hätten nie einen Film gemacht für ProSieben über Syrien, wenn nicht du der Anlass dafür gewesen wärst.
Ja, und ich glaube auch, um da halt nochmal zurückzukommen zu diesen Bildern, ne? So diese Bilder von Menschen wie zum Beispiel Karim haben gefehlt. Mhm. So generell Bilder von dem Schrecken haben größtenteils gefehlt. Also klar, wir haben alle diese ASP-Bilder aus Setnaya gesehen, aber das war es auch so. Ne? Und ich glaube, das ist so eine der krassesten Sachen meiner Meinung nach, die halt so in dieser Berichterstattung danach geblieben ist. Man hatte die Möglichkeit, aber die Menschen sind Zahlen geblieben.
Ja, ich glaube, das Traurige ist eigentlich, also, um ein anderes Beispiel zu nennen, bei der Olympiade-Übertragung letztes Jahr ist die einzige Sache, an die ich mich erinnern kann, diese Breakdancerin aus Australien. Und so einen ähnlichen Moment gibt es auch in der Syrien-Berichterstattung. Das ist eine der Dinge, die mir in der Berichterstattung in Erinnerung geblieben sind. Ich glaube, das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, ist diese, ich glaube, eine CNN-Reporterin, die auf diesen Wärter reingefallen ist, der so getan hat, als wäre er ein Gefangener. Und dann so sich wundernd da so rauskommt aus diesem Gefängnis und dann so frisch rasiert aus diesem Gefängnis rauskommt und sie eben diese Geschichte erzählt von diesem Mann, der jetzt hier gerade in der Sekunde, in der sie vor diesem Gefängnis ist, aus diesem Gefängnis raustritt. So, das ist das, woran ich mich erinnere. So, das ist ja auch so, das ist doch scheiße, dass das die einzigen Bilder sind, die hängen geblieben sind. Also, ich habe natürlich noch die eigene Erfahrung vor Ort, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so. Wenn du sagst, Syrien, Dezember 24, denken Leute daran.
Ja, natürlich, ne? Und ich glaube aber auch teilweise, weil alles andere einfach auch viel zu schwer zu verkraften ist.
Ist so, es ne? auch, das ist auch, aber also...
So, ne? Und das ist halt, glaube ich, wirklich so dieses, so, jetzt sage ich diese Formulierung heute schon zum dritten Mal, glaube ich, aber so dieses, wenn auf einmal aus Vermissten Tote werden, so, und du bist halt da, wo das passiert.
Du bist da, als die Leute ihre vermissten Kinder suchen.
Ja.
Du bist dabei, du stehst neben denen, während die verzweifelt irgendwelche Listen, das ist auch so krass gewesen. Da gab es ja diese auf dem Boden, also vor Setnaya lagen auf dem Boden aus dem Fenster geworfene Akten und die Leute haben einfach so ganz random diese Akten hochgehoben und einfach raufgeguckt, ob da irgendwas zu lesen ist.
Oder in Farfalastin-Gefängnis, wo diese Kiste mit Reisepässen aufgetaucht
ist. Warum heißt dieses Gefängnis eigentlich Farfalastin?
Also
Palästina.
Genau, das ist die Palästina-Abteilung sozusagen damals.
Also ist das Gefängnis, in dem du gesessen hast?
Genau, also das ist ja der Militärgeheimdienst sozusagen, der dahinter steckt. Und wurde damals, also war auch damals so ein bisschen auch so mit diesem der Thematik Spionageabwehr und sowas betraut. Und wurde halt, weil die Baath-Partei, also diese Partei von Bashar al-Assad, hat ja immer sich sehr, sehr Palästina-solidarisch erklärt. Und wurde so im Zuge dessen, also gibt es verschiedene Sachen halt sozusagen nach Palästina benannt. Ne? Andere sagen, weil es gerade auch für die Palästinenser, also weil man auch sehr viel mit so damals die Thematik Bekämpfung der Muslimbruderschaft und sowas da tätig war. Und weil halt viele Palästinenser in der Muslimbruderschaft aktiv waren. Also es gibt so verschiedene Äußerungen. Aber man muss ja gleichzeitig auch sagen, es gibt so gerade so in der Baath ganz, ganz viele Zusammenhänge sozusagen mit Palästina. Ne, und das ist natürlich auch so ein bisschen historisch im Panarabismus begründet. Es gab ja auch zum Beispiel damals diese Zeit, als also Ägypten und Syrien auf dem Papier sich zu einem Staat verbunden haben, zum Beispiel, ne, in diesem Panarabismus. Und dazwischen war halt, weil man ja Israel nicht anerkannt hat, war halt Palästina. So, ne, und Palästina war sozusagen immer so auch so dieses Bindeglied für alle zu diesem großen arabischen Staat, weil dazwischen halt dieser Fremdkörper Israel halt gelegen hat. So. Also zumindest in der Ideologie der Baath.
Mhm.
Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir waren in Jarmuk. Wir haben gesehen, was der palästinensischen Bevölkerung in Syrien angetan wurde.
Jarmuk ist ein Stadtteil von Damaskus, ein Randbezirk von Damaskus. Da hat auch Karim gewohnt oder zumindest er hat dort gelebt und hat uns da seine Wohnung gezeigt und das kann man sich nicht vorstellen, wie zerbombt es ist.
Genau. Ne,
das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, genau das, was man aus Gaza sieht.
Ja.
Ist dort so und wann waren die großen Bombardements?
Ich glaube so 2015 war so diese finale Zerstörung.
Also vor 10 Jahren,
ja.
Seit 10 Jahren liegt da dieser Bezirk in Schutt und Asche und seit 10 Jahren liegen die Leichen unter diesem Schutt.
Ja, und ich meine, das ist halt, glaube ich auch, das ist wieder so ein Punkt, wo man immer sagen kann, so Jarmuk, also es war mal ein Geflüchtetenlager, was sich halt über die Jahre zur Großstadt entwickelt hat. Ne, und das ist wieder mal ein trauriges Beispiel für Palästinenser, für die sich keiner interessiert. Genauso wie sich keiner für die Geflüchteten in Jordanien interessiert oder die im Libanon. So, und
mir fehlt irgendwie Damaskus. Ich habe irgendwie an unsere Dreharbeiten irgendwie so hart sie waren, so schwer sie uns verletzt haben mit dem, was wir gesehen und gefühlt haben dort. Es ist irgendwie so ein ganz besonderer Ort auch. Als wir da waren. Das ist immer, wenn, kannst du dich erinnern, dieses Morgens, wenn wir dann in diesem einen Restaurant frühstücken waren und diese, ich habe vergessen, wie es heißt, diese Pizza-Variante, die syrische, mit Satar oben drauf, diesem Gewürz. Und dann saßen wir da irgendwie zu 10, das ganze Team haben da das gegessen, haben irgendwie ewig lange irgendwie Cola Zeros getrunken und Kaffee getrunken, beziehungsweise sehr schlechten Kaffee getrunken. Und dann ging irgendwann der Arbeitstag los und irgendwie dann bin ich manchmal rausgegangen und habe mich an diese Kreuzung dargestellt und stand dann alleine in Damaskus an dieser Kreuzung, diese Taxis, die an einem vorbeifahren, es war alles so friedlich. Also man hat richtig gemerkt, an dieser Stelle, weil der Rest des Landes war nicht friedlich, aber an dieser einen Stelle war so wie so ein kleines Aufatmen hat da stattgefunden. Das fand ich irgendwie so schön. Und irgendwie würde ich gerne wissen, wie es jetzt wirklich ein Jahr später aussieht. Ich würde wirklich gerne wissen, was ist da jetzt los? Wie fühlt sich die Ecke an?
Tatsächlich auch. Also so, ich glaube, natürlich ein Punkt, und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen so dieses, wo man sagen muss, wo natürlich der Schein trügt, ne?
Ja.
Als wir da waren, war ein Moment der Euphorie, und ich glaube auch in der Mehrheit der Bevölkerung Damaskus gab es so einen Moment der Hoffnung, ne? Weil natürlich auf einmal nach Jahren der Isolation so dieser Punkt kommt, okay, wir öffnen uns jetzt vielleicht wieder nach außen oder vielleicht wird jetzt alles besser.
Mhm.
So. Und leider ist ja von dieser Besserung, auch gerade so von der Besserung der Sozialverhältnisse für die Menschen, ne, bisher nicht viel passiert. Und ich frage mich tatsächlich auch so, okay, wenn wir jetzt hingehen würden, wie ist die Stimmung jetzt? So, ne, also wie, so, ne, und wann ist der Punkt, wenn sich Dinge nicht verändern, wenn es in Frustration umschlägt?
Mhm.
So. Ne, und ich glaube, da stehen weiterhin auch spannende Zeiten in Syrien zum Beispiel bevor.
Was war dein Lieblings-Behind-the-Scenes-Moment während der Dreharbeiten?
Also mein Lieblings-Behind-the-Scenes-Moment war tatsächlich, also zum einen, als ich abends mit Johanna und Chiara noch auf dem Bazar war, mhm, einmal. Und wir
kurz erklären, wer Johanna und Chiara sind.
Sind auch zwei gut befreundete Journalistinnen von uns. Und wir dann einfach so dieses Zurücklaufen, also wir sind ja dann zurück zum Hotel gelaufen von dort. Und es war einfach so total schön, weil wir sind dann halt so...
Stimmt, du wolltest so ein Schachbrett, wolltest du kaufen? Nee, das
war
Theos.
Das haben wir am letzten Tag geholt. Ich habe es mitgenommen, aber am letzten Tag erst. Aber so, und das war einfach total schön, weil du da so entlang gelaufen bist und sie gerade so die ganzen Garagentore von den Markthallen am Umstreichen waren. Neue Fahne drauf.
Das war ein Stern mehr.
Ja, das war eigentlich ganz schön. Und ich fand auch tatsächlich auch diese Demonstration am Ende, oder also am Freitag, die fand ich auch wahnsinnig beeindruckend einfach.
Kannst du dich erinnern, als wir selber, wir hatten ja auch so einen halben Tag mal kurz oder einen Vierteltag kurz frei und sind auch auf diesen Markt gegangen. Kannst du dich erinnern, wie da bei uns allen so eine Art Mini-PTBS gekickt hat, wo wir alle dachten, hier passiert doch gleich was.
Ja, also.
Dieser ultravolle Markt, und wir sind da so mega ängstlich, ganz eng, und ich hatte wirklich so richtig so Panikattacke fast. Also das auch Theos hat es gespürt, Menzel hat es, ich weiß nicht, ob es du auch gemerkt hast. Und dann hat ja irgendjemand, hat es ja so geknallt auch, ne? Und dann habe ich ja einen Todesschreck auch bekommen. Da hast du dann auch richtig gemerkt, also wie gesagt, kein lustiger Moment, da hast du aber richtig gemerkt, auch was diese Reise an, also wie sehr die an einem gezehrt hat.
Ich glaube auch einfach, weil das war ja auch, also es war unser letzter Tag, mhm, wir wollten alle unbedingt noch irgendwas mitnehmen von dort, ne, und ich glaube, das war auch einfach so der Stress dann und die Erschöpfung, die auch einfach da war.
Plus, da war ja dann auch da der Shitstorm.
Der Shitstorm hat bei dir angefangen, genau, du warst schon permanent am Handy nur noch. Dann war, hatten wir noch diesen Zeitdruck, dass wir auch noch am selben Tag noch über die Grenze mussten.
Stimmt.
So, ne?
War, die das Grenze war, ging ja auch zu. Das war halt so, kommen wir überhaupt noch rüber? Kommen wir überhaupt noch in den Libanon rein?
Genau.
Ich glaube, das einzige Souvenir, was ich habe aus dem Land, ist wirklich so ein Patch, was wir auf dem Fußboden, auf dem Boden gefunden haben. So ein Schulter, also so ein Abzeichen, so ein Aufnäher auf der Uniform, wo Assad drauf ist. Das ist, glaube ich, das einzige Souvenir, was ich habe von dieser Reise.
Da müssen wir nochmal hin.
Ich würde ja gerne. Und ich glaube, wir werden auch nochmal hinfahren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das uns nochmal angucken werden.
Ich glaube auch einfach, dass es halt auch einfach noch total viel dazu erzählen
ist. Ist die Geschichte, deshalb frage ich mich immer, ist die Geschichte für dich jetzt eigentlich auserzählt?
Nee, also mein Verhörer ist ja weiterhin noch, obwohl wir spoilern das nicht. Die Geschichte ist für mich noch nicht zu Ende. Es gibt noch wahnsinnig viele Sachen, die ich gerne erleben würde.
Wie erklären wir eigentlich den Leuten, also es gibt ja so auch ein paar Szenen in dem Film, wo man so sieht, wie wir so galgenhumorig sind. Das ist so ganz schwer zu erklären, finde ich.
Ich glaube, das ist immer, ich höre immer so True Crime Podcasts und dann sagt so einer von denen, ich glaube, das ist Mordlust. Die sagen dann immer so, ja, ab und zu lachen wir auch, das ist aber Comic Relief und nicht despektierlich gemeint. Das ist, glaube ich, so den ihr Standardsatz. Und ich glaube auch, man kann sich immer sehr darüber aufregen. Also ich meine, ich habe halt diese Vorteileposition.
Dir ist es passiert.
Mir ist es passiert, ne? Also da kann man sich jetzt natürlich in Kommentarspalten aufregen, wenn ich mal ab und zu hier und da einen blöden Spruch bringe. Ne? Aber
also auch für die, die es nicht wissen, haben wir schon gesagt, ne, wir haben noch gar nicht erzählt, was passiert ist.
Ja, also für die, die es nicht wissen, ich war selber, habe für eine Hilfsorganisation gearbeitet und bin dann durch den syrischen Militärgeheimdienst entführt worden, im Gefängnis in Damaskus für 48 Tage gelandet, habe da schwerste körperliche Misshandlungen erlebt.
Ich fange schon wieder an zu lachen. Das kannst du mir ganz so leid.
Jetzt, danach habe ich als Security für Thilo gearbeitet, habe ihn auf Corona-Demos begleitet als Sicherheitsmann.
Nicht wie der Eindruck heute früh im Frühstücksfernsehen entstehen konnte, Martin und Thilo haben sich auf Corona-Demos kennengelernt.
Ja, und dann ist irgendwie dieses Projekt entstanden und jetzt sind wir hier, waren dann wieder in Syrien. Ja, nee, und ich glaube, das ist halt irgendwie...
Das war, glaube ich, die kürzeste Version,
die wir gemacht haben, ja.
Weil es gibt auch, also auch für die, die es interessiert und es noch nicht wissen, es gibt mehrere Folgen, wie meine Großmutter sagen würde, unseres Gesprächs und was in Syrien passiert ist. Das ist auch, glaube ich, eine der meistgehörtesten Folgen dieses Podcasts. Martin erzählt sehr detailliert, was in Syrien passiert ist.
Ja, und ich sag mal so, das ist ja auch so eine Konfrontation immer und ich muss auch sagen, natürlich gab es auch tatsächlich auch von mir, also an mir, gab es schon Kritik in meinem Umgang mit dieser Sache zum Beispiel. Die kam aber, soweit ich mich erinnere, eigentlich nie von syrischen Personen. Die kam erst recht nicht von anderen Häftlingen, so, sondern, wie würde man es am besten sagen, es waren eigentlich immer meistens Deutsche, gerade auf dem Weg zu einem erhöhten Bildungsgrad, würde ich mal sagen, die ich glaube, das ist auch immer so dieser Umgang damit. Ich glaube, keiner hat so oft wie ich gesagt, dass ich besser behandelt wurde als die Syrer im Gefängnis.
Mhm.
So. Und ich brauche dann dementsprechend keine akademisierte Person, die es mit Sicherheit auch nicht böse meint, die mir dann nochmal erklärt, dass mein straight white male privilege mir da mit Sicherheit geholfen hätte. Ja, das ist natürlich schon so.
Ich glaube, das ist aber auch eine Form von Hilflosigkeit. Also man will was dazu sagen.
Ja, total. Ja. Ne? Aber das sind dann so Momente, ne, wo ich dann halt sage, und das sind dann auch meistens die Leute, die dann kritisieren, wenn ich jetzt in Teilen einen morbiden Humor damit habe. Ich meine, es sind generell mir ja auch im Gefängnis Sachen passiert, wo es immer so einen bitteren Beigeschmack hat, wenn, sage ich mal, männliche Heteropersonen darüber sprechen. Ne, also gerade irgendwie, wenn es um Themen wie körperliche Gewalt geht, klingt total dumm, aber da bin ich mir auch bewusst in diesen Debatten, dass man da immer ungerne Männer hat, die da was dazu sagen, aus einer Opferperspektive.
Mhm. Das verstehe ich nicht. Erklär das mal noch ein bisschen genauer.
Sind wir so ein bisschen ausgeschweift, ne, schon wieder.
Ist doch
passiert. Na, ich glaube, gerade irgendwie, wenn es so um Thematiken wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt geht oder sowas, so, ne, und ich mal sage, keine Ahnung, ich habe ja auch über das, was mir da passiert ist, ja auch teilweise schon wirklich morbide, böse Witze gemacht, so, und da hatte ich das schon teilweise, das, und auch da wieder, ne, das ist nicht aus Kreisen anderer Gefangener, auf gar keinen Fall. So, aber dass dann oft Personen kommen, die eigentlich überhaupt gar nichts mit der Materie zu tun haben und die aber dann mir in einem belehrenden Ton versucht haben, irgendwas abzusprechen. So. Mhm. Und das ist natürlich wild. So. Und wenn dann aus solchen Kreisen oft auch mein, um dann wieder zurück zu diesem Thema zu kommen, mein morbider Umgang damit in Frage gestellt wird, frage ich mich natürlich, sag mal, wer seid ihr eigentlich? So, weißt du, wie ich meine? Es gibt auf der einen Seite gibt es irgendjemanden, der mir gedacht hat, in einem Verhör einen Schlagstock in den Hintern stecken zu müssen. So, und dann gibt es dich, der mir jetzt vorschreiben möchte, wie ich damit umgehen soll. Und das ist doch irgendwie falsch. Also nicht dich als dich, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Bist du noch in Therapie?
Ich bin immer noch in Therapie. Das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen, einfach weil. Ich meine, weiß ich nicht, es gehen Leute, die sind ein Jahr in Therapie, weil die einmal im Leben ausgeraubt wurden. So, ich wurde 48 Tage an diesem Ort eingesperrt. So, also da, ich habe das Gefühl, ich kann mein ganzes Leben darüber reden.
Du redest auch viel. Also wir kennen uns ja wirklich jetzt auch schon lange. Und du hast einem ja auch irgendwann die Erlaubnis gegeben, ey, unterbrich mich, wenn ich zu viel rede. Du redest wirklich viel darüber. Aber das ist so dieses, das macht man, wenn man eine traumatische Erfahrung hat. Hast du das Bedürfnis, davon sehr viel zu reden, sehr viel zu erzählen?
Ja, es ist ja vor allem halt auch einfach so ein Indikator, wie präsent das Thema halt
immer noch ist. Wie präsent ist das Thema?
Das ist jetzt natürlich heute,
ja, gut, heute.
Eine Million präsent, weil ich war im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ich kann es ja nur noch mal sagen, ich war im Sat.1 Frühstücksfernsehen.
Also heute ist es präsenter.
Heute ist es präsenter, genau. Heute war es ja über im ganzen Land präsent auf den Bildschirm der deutschen Bevölkerung.
TV-Star Martin Lautwein.
Martin Lautwein. Genau, nee, aber natürlich ist es was, was jeden Tag da ist. So. Und ich finde aber auch, dass es auch okay ist, dass es jeden Tag da ist. So, also ich glaube, generell sind das Sachen, die eine Berechtigung haben, da zu sein, mhm, wenn Leute davon betroffen sind.
Martin.
Tilo.
Vielen Dank.
Gerne.
Für alle, die mehr von Martin und mir hören wollen, jeden Montag, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, auf Patreon, AMR Recap, was passiert in der Welt.
Perfekt.
Und wer noch mehr von Martin und mir möchte, heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben, Martin und ich in Syrien.